Je mehr ich ihn liebe, desto mehr werde ich frei. Haben wir gerade gehört. Heute Morgen möchte ich gerne aus Gottes Wort einen Satz weitergeben, der mir schon jahrelang nachgeht. Es gibt so Sätze in der Bibel, es gibt so Worte in der Bibel, die während Jahrzehnte einem nachgehen können und wo wir immer wieder Zeit brauchen in der Stille vor Gott, um diese Worte, diese Sätze hineingehen zu lassen bis in das Tiefste von unserem Herzen und uns fragen müssen, bin ich bereit, diese Worte, die ich verstanden habe, bin ich bereit, sie in Taten umzusetzen, in Haltung umzusetzen, in Lebensziele umzusetzen? Es gibt so einen Satz, der immer wieder auf meinem Weg war. Der steht in Johannes, im Evangelium von Johannes, im Kapitel 21. Und diese Worte heißen: Was geht es dich an? Folge du mir nach. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich möchte heute Morgen ein wenig von Petrus sprechen, dem Apostel, dem Jünger Jesu. Eine kleine Blende geben in sein Leben, dass wir ihn vielleicht ein wenig besser kennen und dass wir besser verstehen, was hat dieses Wort von Jesus in seinem Leben ausgewirkt. Was geht es dich an? Folge mir nach. Simon Petrus, er war wahrscheinlich ziemlich sicher Jünger von Johannes der Täufer zuerst. Und es war ja Andreas, seinen Bruder, der zuerst Jesus gesehen hat und der dem Simon gesagt hat, du, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den gefunden, von dem man schon so lange redet in unseren Schriften als Jude, den man erwartet, der Gesalbte Gottes ist, der auf diese Welt kommen soll. Simon, ich glaube, es ist der Messias, den ich gesehen habe. Komm mit mir, ich will dir den Messias zeigen. Und Simon ging zu Jesus. Und Jesus hat ihm gesagt, Simon, du wirst jetzt Zephas genannt werden. Felsen in Aramäisch. Felsen wird dein Name sein. Petrus, Felsen, Zephas. Diese Familie war wahrscheinlich schon Bethsaida und später lebte Petrus, als er verheiratet war, in Kapernaum, da wo seine Schwiegerfamilie war. Da lebte er. Und als er angefangen hat, Jesus zu sehen und zu kennen und bei Jesus zu sein, als er angefangen hat, Jünger Jesu zu werden, dann hat ihm Jesus drei verschiedene Begegnungen gegeben, wo er dem Petrus drei neue Elemente, Gedenkensarten in sein Leben hineinprägen wollte. Das erste Neue war, dieser neue Namen, Simon, der du nicht ein Stabiler bist in deinem Charakter, du wirst jetzt Zephas genannt werden. Du wirst Felsen werden. Du wirst Mann werden. Du wirst für andere einen soliden Boden sein. Du bist so schwach, aber du wirst Stein werden. Ein neuer Namen. Das zweite, was wir in Matthäus Evangelium Kapitel 4 sehen, dass Jesus gibt dem Zephas, dem Petrus, ein neues Ziel. Ein neues Ziel im Leben. Petrus, du warst Fischer. Du wirst Menschenfischer werden. Du bleibst Fischer. Aber du wirst viel wichtigere Fische aus dem Schlamm, aus dem schwarzen Wasser der Gesellschaft rausholen. Du wirst dich kümmern in deinem Leben, um Fischer zu bleiben. Neuen Namen, du warst so unstabil, du wirst ein Felsen werden. Neues Ziel, du wirst Fischer bleiben, aber Menschenfischer werden. Und die dritte Begegnung mit Jesus, die wir sehen in Matthäus 10, Vers 8, da sagt Jesus den Jüngern und auch dem Petrus, ich gehe jetzt raus zu den anderen Menschen und ich werde mit euch sein, ich werde die Gabe Gottes euch geben und Jesus schenkt ihnen neue Möglichkeiten. Neue Namen, Änderung im Wesen von Menschen, neues Ziel, neue Möglichkeiten. Wunderbar. Von einem einfachen Menschen, von einem Menschen, der keine große Bildung hatte, von einem Menschen, der schwach war, der einen Charakter hat, der schwierig war, von diesem Menschen macht Jesus einen Menschen, der ein Felsen wird, der ein neues Ziel hat und der von Gott neue Möglichkeiten bekommt. Von dieser Begegnung an mit Jesus sehen wir, wie das Leben Petrus weitergeht und wie in Petrus dann auch drei ganz neue Schritte in seinem Leben kommen, bis er dann später als Märtyrer stirbt. Sein erster Schritt im Leben mit Jesus war die Jüngerschule. Er war 3 Jahre lang, war er Jünger und hat mit Jesus gelebt, hat ihn gesehen, konnte ihn beobachten Tag und Nacht. Die Jünger konnten sehen, wie Jesus mit älteren Leuten umgeht, mit der Jugend umgeht, mit Kindern umgeht, mit Leuten, die im Ehebruch sind, mit den Pharisäern umgeht, mit religiösen Menschen umgeht, mit Kranken umgeht, mit Not umgeht, mit stolzen Menschen umgeht. Die Jünger konnten sehen, wie Jesus mit Menschen ist, wie Jesus Menschen liebt. Das war ihre Schule. Eine Schule der Begleitung. Eine Schule, wo sie nicht nur Lehre bekamen, die wichtig war, dass sie Gottes Wort verstehen, aber wo sie sahen, wie Jesus gelebt hat. In dieser Schule, in diesen 3 Jahren, was entdeckt eigentlich Petrus? Petrus entdeckt, wer Jesus ist, und Petrus entdeckt zu gleicher Zeit, wer er ist. Wie mehr wir Jesus entdecken in unserem Leben, wie besser kennen wir unser eigenes Leben. Je mehr ich sein Licht entdecke in seinem Leben, im Leben Jesu, je mehr sehe ich, wie viel Finsternis im Leben von Daniel Hermann ist. Der Weg als Jünger in der Jüngerschule macht aus einem Jünger nicht einen Menschen, der besser wird, sondern ein Mensch, der entdeckt, wie schlecht er ist. Wachstum im Glauben ist an Entdeckung von der Schönheit Gottes und von der Finsternis von meinem eigenen Herzen. Wachstum ist nicht ein Weg, wo es nach oben geht, sondern ein Weg, wo meine Gestalt nach unten geht. Wachstum im Glauben als Jünger Jesu ist ein Weg, wo man demütig wird, wo Jesus größer wird und wo ich kleiner werde, weil ich merke, dass ich in jedem Gebiet von meinem Leben nur und nur allein aus Vergebung und Gnade leben kann. Oft hat man als Jünger Jesu am Anfang im Glaubensleben noch viel Illusionen. Man hat das Gefühl, dass man doch noch so viel und manches kann. Und je länger diese Schule ist als Jünger Jesu, je mehr wird man abhängig von der Gnade Gottes, von seiner Liebe, von seiner Offenbarung, von seinen Verheißungen, von seiner Gegenwart. Bis man endlich nicht mehr leben kann ohne ihn. Je mehr ich in Liebe, haben wir gehört im Lied, desto freier bin ich. Welche Botschaft? Was hat eigentlich Petrus in diesen 3 Jahren gelernt? Zuerst haben wir gesehen in seinem Leben, in den 3 Jahren, als er mit Jesus war, dass Petrus einen mutigen Mann war. Er war oft für die anderen ein Beispiel, ein spontaner Mann. Er war bereit, nach vorne zu treten. Er war bereit, Jesus nachzufolgen. Es war Mut bei ihm. Aber er hatte seine Sicht von dem, was eigentlich ein Leben sein soll für einen gläubigen Mensch. Deswegen konnte er nicht annehmen, dass Jesus leiden muss. Wenn schon Glaube, dann auf einem guten Weg. Und als Jesus von seinen Leiden gesprochen hat mit den Jüngern, dann hat Petrus nichts mehr verstanden. Gerade hatte er gesagt, als Jesus gefragt hat den Jüngern, was sagen die Leute, wer bin ich eigentlich? Ja, weißt, manche sagen, du bist ein Prophet. Ja, was meint denn ihr, die Jünger? Und Petrus, geführt vom Heiligen Geist, sagte, du bist der Christus. Und kurz nachher, als Jesus nach dieser Aussage den Jüngern gezeigt hat, dass ein Weg nach Jerusalem geht, ins Leiden hinein, in die Opferbereitschaft, dass er in einen Weg hineingeht, wo viel menschliche Ungerechtigkeit da sein wird, da sagt der Petrus, aber nein, da bin ich nicht einverstanden, gibt's nicht. Und da muss ihm Jesus zeigen, weißt du, hinter mir, Petrus, diese Gedanken sind nicht nur deine. Da bist du vom Feind geführt. Er war mutig. Er wollte Jesus nachfolgen. Er zählte auf seinen Willen. Und das ist positiv. Aber er musste auch lernen, dass er Gottes Plan nicht immer verstehen kann. Petrus musste lernen, dass er Grenzen hat. Dass er die Ewigkeitsgedanken nicht alle versteht. Er musste lernen, dass er nur Mensch ist. Das musste er lernen. Ein Charakter mit viel Impulse, Spontaneität. Aber mit diesen vielen Impulse, Spontaneität, war er auch ein Typ, der sehr schnell auch Niederlagen gekannt hat. Er war der, ihr wisst es ja, der Jesus verleumdet hat. Aber haben wir gemerkt, er war auch der Einzige, der in dieser Situation so nahe bei Jesus geblieben ist. Die anderen Jünger, die haben von weit weg gesehen, wie sie Jesus weggeführt haben. Er wollte noch nachlaufen. Er wollte nahe bleiben. Er hatte das Gefühl und hatte es gesagt, Herr, wenn die anderen dich verleugnen, aber ich nicht. Und er vertraute noch auf seine persönliche Kraft und hat gedacht, ich kann Jesus nachfolgen, auch wenn es zum Gericht geht. Ich will ihn sehen. Ich gehe in diesen Hof hinein. Die anderen kommen nicht mit, aber ich gehe hinein. Ich bleibe in seiner Nähe. Und da muss er entdecken, dass seine Kraft, seine persönliche Kraft nicht genügt. Da musste er entdecken, sein Enthusiasmus, um Jesus nachzugehen, genügt nicht, um in einem geistigen Kampf zu leben. Er muss entdecken, ich brauche mehr. In Kapitel 21 im Johannesevangelium sehen wir nach der Auferstehung, als Jesus dann wieder zu den Jüngern gekommen ist, 1, 2, 3 Mal, da sehen wir, dass der Petrus plötzlich wieder eine Änderung lebt in seinem Leben. Jesus hat ihm gesagt, du wirst nicht mehr Fischer sein von Fische, du wirst Menschenfischer werden. Und als Jesus physisch wegging, als er gestorben ist, auferstanden ist, da ging Petrus auf den See zum Fische fischen. Dann kam er zurück, wie wenn die Jüngerschule von 3 Jahren jetzt fertig wäre. Das war jetzt eine schöne Zeit. Aber jetzt müssen wir wieder mit den Füßen auf den Boden gehen. Jetzt müssen wir wieder unsere andere Fische holen, dass wir überleben. Jetzt ist diese Zeit abgeschlossen. Und Petrus war ein Typ, wo die anderen mitgegangen sind, so ein Leader, so ein Typ, wo, wenn er etwas im Kopf hat und durchgeht, dass andere mitkommen. Dass andere, die ein Temperament oder einen Charakter haben, der nicht so Leitertyp ist, die kommen mit ihm. Das sieht man in Johannes 21. Andere Jünger gingen mit ihm zum Fischen. Sie waren 7, die da miteinander gegangen sind, mit ihm zum Fischen. Das war die erste Teil vom Leben von Petrus. Petrus in der Jüngerschule. Petrus hat gesehen, wer Jesus ist, und Petrus hat entdeckt, wer er ist. Er hat gemerkt, ich kann selber nicht. Der zweite Teil von seinem Leben, ganz kurz, das ist von Pfingsten weg, wo er von Gott berufen ist als der in der ersten Gemeindegründung eigentlich die Botschaft bringt, dass Menschen zum Glauben kommen. Eine Botschaft, die Gott gebraucht, dass Tausende von Menschen zum Glauben kommen und diese erste Gemeinde in Jerusalem dasteht. Da wurde er der Mann, der im Rampenlicht steht und der dieses Rampenlicht ertragen kann, ohne hochmütig zu werden. Warum? Denn er hatte erlebt, wie er Jesus verleumden kann. Er wusste, dass er schwach ist. Und darum konnte Gott ihn gebrauchen, um diese erste Gemeinde, um der zu sein, dass in dieser ersten Gemeinde diese Botschaft bringt, die Gott gebraucht. Aber in diesem zweiten Lebensteil von seinem Dienst kommt etwas, was ganz schön ist im Leben auch von Petrus. Er war ganz klar in seiner Botschaft, aber er war flexibel mit den verschiedenen Traditionen. Du kennst Petrus in Apostelgeschichte. Du weißt, dass er nicht zu den Heiden gegangen ist. Er als Jude wollte nicht das Evangelium den Heiden bringen. Und du weißt, was ihm Gott für eine Lektion gegeben hat und ihm gezeigt hat, dass er da... ich bin Franzose, gell, da kommen die Worte nicht mehr. Dass er da solche Tiere, die unrein waren, vor sich hat und essen sollte. Dass ihn Gott vorbereiten musste, dass er zu den Leuten geht, die er vorher angeschaut hat als schlechte Leute. Gott konnte beim Petrus die Augen ändern. Er konnte es nachher Sünder anschauen und sie lieben, obwohl er die Sünde gehasst hat. Die Augen von Petrus wurden geändert. Er konnte in diese Welt hineinschauen, Menschen sehen, die Heiden waren, die in der Sünde waren, und sie lieben und ihnen das Evangelium bringen. Die Augen von Petrus waren flexibel. Sie konnten geändert werden, sein Blick konnte geändert werden, obwohl das Petrus eine klare Botschaft hatte und immer dasselbe Evangelium verkündigt hat. Diese Liebe zu den Menschen, die sehen wir so klar bei Petrus. Dritte Teil von seinem Leben, als er dann nachher, und das sehen wir dann, als er die Briefe geschrieben hat, 1. und 2. Petrusbrief, da sehen wir, dass er nachher ein Ältester wird in der Gemeinde und Apostel in einer Region. Nicht wie der Paulus, der über Länder Apostel war. Er war Apostel über eine Region und da war er mit den Ältesten zusammen. Und da sagt er im 2. Petrusbrief, Kapitel 1 irgendwo, sagt er, in Jesus haben wir alle Reichtümer der Gnade bekommen. Alles in ihm. Petrus ist gewachsen, er hat immer weniger sich auf Menschen gestützt und er kommt immer näher in diese Realität hinein, dass er in Jesus alles hat. Diese Realität kennen wir zuerst in unserem Glaubensleben als Theorie, als Theologie. Wissen wir, in Jesus haben wir alles. Aber diese Realität muss durch das ganze Leben immer mehr praktisch werden in allen Gebieten von meinem Leben, von deinem Leben. Nur in ihm kannst du und ich können wir zufrieden sein. Nur in ihm können wir geänderte Menschen werden. Nur in ihm. Jetzt komme ich zurück auf Johannes 21. Habe ich noch ein paar Minuten, gell? Ja, okay. Ich habe immer Krieg mit der Uhr. Johannes 21, ich möchte das Kapitel lesen. Johannes 21. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprachen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als er aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus sei. Spricht nun Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz auf die rechte Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und vermochten es nicht mehr zu ziehen vor der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Oberkleid um sich, denn er war nackt und warf sich ins Meer. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiffe, denn sie waren nicht fern vom Lande, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sehen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da stieg Simon Petrus hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und wiewohl ihr so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommet zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass sie Jesus den Jünger offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal, Simon, Jona, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragt er ihn, Simon, Jona, hast du mich lieb? Da ward Petrus traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandelst dann, wohin du wollest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Solches aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was soll aber dieser?
Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam nun das Gerede unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist ein Jünger, der von diesen Dingen zeugt und dieses geschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eins nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Soweit das Lesen von der Bibel. Johannes 21. Nur ein paar Gedanken. Petrus entscheidet wieder, Jesus war weg. Petrus entscheidet, ich gehe wieder fischen. Ich gehe zurück zu meinen alten Gewohnheiten. Ich mache wieder wie früher, ich mache wieder wie die anderen. Ich kleide mich wieder, wie wir gekleidet sind in meinem Beruf früher, als ich draußen auf dem Meer war. Ich vergesse, was geschehen ist. Komme zurück zum Alten. Die Gefahr ist immer wieder da. Denn wir Jünger Jesu, wir leben in einer Welt, wo es uns so wohl geht wie Fische in der Luft oder wie Vögel im Wasser. Wir gehören nicht, es ist nicht unsere Heimat, diese Welt. Und es wird uns nur wohl sein, wenn wir droben sind in unserer Heimat. Hier sind wir am Durchgehen. Und hier werden wir immer wieder in der Gefahr stehen, dass wir uns sagen, warum denn als Jünger Jesu so weitergehen, Menschenfischer sein, für Jesus leben, warum alles einsetzen, dass andere zum Glauben kommen, könnte man nichts bequemer machen. Und die Gefahr ist da, dass wir zurückkommen zu unseren alten Gewohnheiten und dass wir es nicht gar nicht merken, wie wir auch aufgegessen werden, vom Materialismus, vom Relativismus, wie wir uns daran gewöhnen, dass es uns fast nichts mehr ausmacht, dass Menschen verloren gehen, wie wir sie sehen, einfach in die Hölle gehen und es stört uns nicht mehr. Weil wir Menschen sind, weil wir müde werden, weil wir ohne Jesus nicht das Feuer behalten können, weil wir nie in der ersten Liebe bleiben können, wenn wir nicht bei Jesus bleiben. Nur bei ihm wird die erste Liebe eine Liebe, die noch größer wird. Nur bei ihm. Fischen, aber nichts gefangen. Könnte mal als Titel über diese Nacht schreiben, gell? Fischen, aber nichts gefangen. Ja, das war nicht, hat sich nicht viel gelohnt. Hätten besser geschlafen, die Lieben, gell? Aber sie sind rausgegangen und haben nichts gefangen. Und was wunderbar ist, ist, als sie ans Ufer kommen am Morgen, da ist Jesus am Ufer. Sie haben schon gemerkt, dass es er ist. Und er hat sie gefragt, Kinder, habt ihr nichts zum Essen? Und da ist etwas Schönes, wo man merkt, wie die Jünger schon gewachsen sind als Männer, die wahr geworden sind. Der Petrus hat nicht mal geantwortet, es ist normal, denn diese Nacht war der Wind so und so und gestern sind große Schiffe ausgegangen, die haben alle Fische genommen und meine Arbeitskollegen, die kenne ich von schon weit her, die machen immer, dass die Fische auf der anderen Seite vom See gehen und mein Netz war nicht gut und mein Schiff hatte Probleme und die Jünger, die anderen haben viel zu viel Lärm gemacht auf dem Schiff, da sind die Fische alle weggegangen und. Viel Entschuldigungen, keine Entschuldigung. Kinder, habt ihr nichts zum Essen? Nein. Kürzere Antwort gibt es nicht mehr, gell? Nein. Die haben schon gelernt, dass man bei Gott Nein sagen kann und Ja sagen kann. Dass man bei Gott nicht viel Argumente geben muss, um sich zu verteidigen. Dass man bei Jesus ehrlich sein kann und einfach sagen kann, nichts habe ich. Wie oft hat mir der Herr Verstehen gegeben in meinem Leben, Danny, gell, du hast nichts mehr Geistliches zu messen. Kannst niemand mehr einladen mit dem, was du lebst mit mir. Gell, du bist mutlos, Danny. Und dann war ich so froh, dass ich lernen kann mit ihm, kann ich sagen, es ist wahr, Herr. Ich bin schwach. Da brauche ich nicht sagen, ja Herr, du weißt ja, wie die Gemeinden sind, Herr. Es gibt auch schwierige Leute in Gemeinden und die machen mich alle müde. Aber ich weiß genau, dass was am schwierigsten ist in meinem missionarischen Dienst, der größte Feind, den ich habe in meinem missionarischen Dienst, außerhalb vom Teufel, der andere größte Feind ist Daniel Herrmann. Ja. Die alte Natur von Daniel Herrmann, das ist das größte Problem in meinem missionarischen Dienst. Denn der muss sterben. Der muss zugeben, dass er nichts zu essen hat für seine Seele und nichts zu essen geben kann den anderen für die Seelen, wenn er nicht Jesus hat. Ohne ihn haben wir nichts, nichts zu essen. Ohne ihn sind wir wie die Jünger auf dem Schiff. Wir fahren in der Nacht und unsere Netze werden nass und wir haben nichts. Aber Jesus lässt seine Jünger, die ehrlich sind, er lässt sie nicht mit leeren Händen. Wirf mal das Netz auf der rechten Seite aus. Gerade da vorne. Wirf es aus. Schon wieder keine Argumente von Petrus. Wie hat er geändert? Ich hätte erwartet, dass er gesagt hat, ja, am Morgen, wenn die Sonne aufgeht und so, sowieso, man merkt, Jesus, dass du nicht vom Fach bist. Das macht man doch nicht am Morgen so einfach. Und auf dieser Seite sowieso nicht, oder? Das ist sowieso die falsche Seite vom Schiff. Nein. Sie spürten, es ist der Herr. Und nur in Gehorsam beim Herr ist der Weg offen um ein Leben, wo man ihn immer besser kennt und wo Freude ins Herzen kommt. Nur bei Gehorsam ist die Segnung da. Gott segnet Gehorsam. Es ist sein Prinzip in der ganzen Heiligen Schrift. Wer Gehorsam ausübt, wird gesegnet vom Herrn. 153 Fische. Sie haben die Zeit genommen, um sie zu zählen. Ist interessant. Große Fische. Und das Netz ist nicht kaputt gegangen. Wunderbar. Ich bleibe da nicht drauf stehen. Aber ich komme auf das Endexamen von der dreijährigen Bibelschule. Denn sie waren 3 Jahre in der Jüngerschule. Und am Ende von jeder guten Schule gibt es ein Endexamen. Das ist immer das Schwierigste. Und das Endexamen, da hatte 3 Fragen. Nur drei. Erste Frage, Petrus. Liebst du mich mehr als die anderen? Und zwar im Griechischen steht da das Wort Agape, die Liebe, die bereit ist, dich aufzuopfern. Liebst du mich? Bist du bereit, dich aufzuopfern jetzt, Petrus, mehr als die anderen? Und Petrus ist an der ersten Frage nicht reingefallen. Hat gut bestanden, das Examen. Denn ich wäre wahrscheinlich da reingefallen. Ich hätte gesagt, Jesus, ja, du weißt ja, mit dem Judas sind natürlich schon Probleme gewesen. Ist klar, dass ich dich mehr liebe, dass der Judas dich geliebt hat. Ich hatte mal angefangen zu antworten, weil Jesus fragt, mehr als die anderen. Hatte ich gesagt, natürlich, jetzt muss ich zuerst Argumente haben und zeigen, dass die anderen weniger lieben. Da wäre er reingefallen. Er ist aber nicht durchgefallen am Examen. Er hat sich nicht verteidigt. Er hat gesagt, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da steht Phileo im Griechischen, das ist die Liebe, die Bruderliebe. Jesus fragt, hast du eine Liebe, die bereit ist, sich aufzuopfern? Und Petrus antwortet, du weißt, ich habe dich gerne. Oh, wie ist doch Petrus ehrlich geworden. Meine Lieben, das ist das Schönste, was man findet im Leben. So ehrliche Menschen, die verändert sind vom Geiste Gottes. Früher hat er gesagt, auch wenn die anderen dich verleumden, ich nicht, ich kann mich ausopfern. Du kannst mit mir rechnen, Herr. Ich bin ein geraden Typ. Und er hat es gezeigt, er hat sogar von Malchus, heißt er, glaube ich, auf Deutsch, ja? Von Malchus das Ohr abgeschnitten. Ja? Er war ein Tatsmensch, der Petrus. Er hat nicht gedacht, wie man könnte dem eine Ohrfeige geben. Er hat ihm das Ohr weg, ja? Okay. Er hat es bewiesen, dass er Jesus verteidigt. Aber hier, wie schön, er sagt nicht, Herr, kein Problem bei mir ist nur Agape, nur Liebe, die sich ausopfert. Nein, ich hab dich gerne, Herr. Ich hab dich gerne. Und Jesus sagt ihm, wenn du mich gerne hast, Petrus, dann weide meine Lämmer, kümmere dich um die Jungen, um die jungen Schafe, um die schwachen Schafe, um die, die geboren werden. Petrus, kümmere dich jetzt um die Schafe in der Herberge, sei Hirte für die. Wenn du mich liebst, Petrus, dann muss deine Liebe sich beweisen durch Liebe zu den Menschen, zu den schwachen Menschen, Petrus. Du bist ein Starken geworden, ein Fels geworden, Petrus, aber kümmere dich um schwache Menschen. Beweise deine Liebe. Weide sie, gib ihnen zu essen. Gerade vorher hat Petrus gesagt, wir haben nichts zum Essen. Und jetzt sagt ihm Jesus, gib ihnen zum Essen den anderen. Oh, Petrus weiß genau, er kann nur zu essen geben, was er von Jesus bekommt. Schnell fertig machen, die zweite Frage, die Jesus stellt, zweite Frage vom Examen, ist wieder, liebst du mich, wieder Agape? Und Petrus antwortet wieder, Phileo. Ich habe dich gerne. Und beim dritte Frage sagt Jesus, Petrus, liebst du mich? Und da braucht Jesus Phileo. Hast du mich gerne? Jesus steigt herab bei seinem Jünger und verlangt nicht mehr Qualität in der Liebe als Ehrlichkeit in der Liebe. Jesus verlangt nicht dem Petrus, dass er jetzt Agape sagt, göttliche Liebe zu dir, Opferbereitschaft. Jesus steigt herab und sagt, du hast mich gerne, Petrus. Ich bin dankbar, du hast mich gerne. Jetzt weite die Lämmer, kümmere dich um die anderen. Aber Petrus ist Petrus geblieben in diesem Moment als seinen Typ und Charakter. Und da höre ich auf. Und er war immer interessiert, wie es den anderen geht. Das ist so ein Typ, gell? Und dann wollte er doch wissen, aber der andere da, weißt du, der Johannes, der so nahe bei dir ist, den du auch so gerne hast, der Johannes, ja. Was geschieht mit ihm? Denn Jesus hat dem Petrus gesagt, jetzt bist du noch frei, jetzt gehst du vorwärts, als du jung bist, hast du noch Kraft. Aber es kommt eine Zeit, wo andere dich binden werden. Und dich hinführen da, wo du nicht gerne hingehst. Petrus wurde gekreuzigt als Märtyrer. Und die Historiker sagen, er wurde gekreuzigt mit dem Kopf gegen unten. Warum? Denn er hat gesagt vor seiner Kreuzigung, ich bin es nicht würdig, so zu sterben wie mein Meister. Aber Johannes, was machst du denn mit ihm? Hast du ein Programm für Johannes? Was geschieht denn mit mir, Johannes? Und da sagt Jesus, was, es geht dir doch nichts an. Folge mir nach. Als Jünger Jesu wollen wir lernen, du und ich miteinander. Und um uns das zu kümmern, was uns etwas angeht. Unsere Nachfolge. Was schaust du in den Garten vom anderen, um zu wissen, ob er gut lebt mit dem Heiland? Gott hat seinen Plan.
Aber Petrus musste hören, was geht dich das an? Du, folge mir nach. Und wir sehen im Leben von Petrus, er hat's gemacht. In ganzer Schwachheit ist er dem Heiland nachgefolgt. Die Schwachheit wird nie ein Problem sein, um Jünger Jesu zu sein. Nur Hochmut bringt uns zum Tod. Die Schwachheit gibt uns die Möglichkeit, von der Gnade zu leben. Je mehr ich ihn liebe, je freier werde ich. Gott segne dich, Gott segne uns und schenke, dass wir freie Jünger Jesu werden, die nicht mehr auf sich selber zählen, aber die immer mehr Jesus lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In dieser Liebe wirst du und ich werden wir frei, endlich das Gute zu tun, das wir tun wollen und dass Jesus uns auch die Kraft dazu gibt, es zu tun. Amen.